Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Agathe Zuppern herzlich willkommen. Das Thema des Tages, das ist wohl das Wetter. Regen, Schnee und Stürme, dem Westen Europas bleibt kaum eine Verschnaufpause, ständig kommen neue Hiobsbotschaften. Aus Frankreich zum Beispiel, erst wieder in der vergangenen Nacht. Ein Dutzend Tote, gebrochene Deiche, überflutete Straßen, ganze Landstriche, die unter Schnee und Matsch versinken. In Bayern ein halber Meter Neuschnee, Autobahnen und Straßen sind gesperrt. Und auch bei uns schneit es heftig und der Sturm, der könnte wieder im Anzug sein. Wir planen ein ausführliches Gespräch mit unserem Wetterexperten Alois Holzer.
Europa. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden ist Frankreich von einem ungewöhnlich heftigen Sturm heimgesucht worden. Betroffen war diesmal vor allem der Südwesten des Landes. Mindestens 12 Menschen kamen ums Leben. Für das Rheintal in Vorarlberg ist Sturmwarnung gegeben worden. Heftige Regenfälle haben im Straßenverkehr in ganz Österreich Behinderungen und Unfälle ausgelöst.
Ja, und das ist auch das erste und das große Thema heute im Mittagsjournal. Die Radio-Wetter-Redaktion beobachtet das turbulente Wetter ja seit Tagen. Sie sagt auch immer voraus, wie es ist. Bis jetzt, glaube ich, ohne Irrtum, stimmt's alles, Holzer?
Zumindest in der Kurzfristprognose liegen wir meistens sehr gut. Für längere Zeiträume sind diese explosiven Entwicklungen immer nur sehr schwer vorherzusagen.
Im Osten und im Süden schneit es seit Stunden heftig und ohne Unterbrechung. Wie schaut es denn sonst in Österreich aktuell aus und was den Wind und vor allem eben die Schneefälle betrifft?
Ja, wir schlittern tatsächlich zurzeit von einem Extrem ins nächste. Begonnen hat es am 25. mit Glatteis. Das Glatteis wurde dann von dem orkanartigen Sturm über West- und Nordösterreich abgelöst. Nun kam es durch ein neues Tief, das sich gestern sehr explosiv über Frankreich und dann in der Nacht über der Schweiz und Oberitalien entwickelt hat. Bereits zu teils intensiven Schneefällen heute. In Teilen Oberkärntens etwa fielen am Vormittag innerhalb von nur einer Stunde bis zu 10 cm Schnee. Und nun kommt schon das nächste Problem auf uns zu. Das soeben angesprochene Tief formiert sich gerade bei Ungarn neu. Gleichzeitig steigt von Westen her der Luftdruck. Das bedeutet allmählich markante Druckunterschiede bei Ostösterreich und damit zum Abend hin immer stärkeren Wind aus Nord bis Nordwest.
Am schlimmsten hat es in dieser ungewöhnlichen Wettersituation bisher Frankreich erwischt. Nach einer ersten Sturmwelle am Montag gab es in der Nacht wieder Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern. 12 Menschen wurden getötet, vor allem durch umstürzende Bäume. Flughäfen sind gesperrt, Bahndämme überflutet und das gesamte Land fast in Auflösung. Es gibt für tausende Haushalte keinen Strom, Straßenmeistereien und Feuerwehren kommen nicht mehr nach mit dem Auspumpen der Keller und dem Räumen der Straßen.
Nach den neuerlichen Schäden der vergangenen Nacht sind jetzt sage und schreibe 3,4 Millionen Haushalte ohne Strom. Ein Sprecher der Elektrizitätsgesellschaft EDF machte heute Morgen das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich. Ein Viertel aller französischen Hochspannungsleitungen mit 400.000 Volt sind momentan außer Funktion. Mehr als 130 Pfeiler sind umgestürzt. Langsam wird auch das ganze Ausmaß der Waldschäden deutlich. Allein die Aufräumarbeiten bei Millionen von entwurzelten Bäumen werden mindestens 3 Jahre in Anspruch nehmen, die auch nur annähernde Behebung der Schäden Jahrzehnte.
Und jetzt nach Deutschland. Die schwarzen Konten des schwarzen Riesen. Helmut Kohls nicht deklarierte Parteispenden, das Vorbeijonglieren der Millionen an Steuer- und Finanzaufsicht, das könnte den deutschen Altkanzler jetzt nicht nur die Reputation, sondern auch den ruhigen Lebensabend kosten und seine Partei CDU auf Jahre jeden Wahlsieg. Dass dem Vater der deutschen Einheit ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue droht, das ist zumindest sehr wahrscheinlich.
Sollte sich die Staatsanwaltschaft für die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens entscheiden, muss sie den Präsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Thierse, davon in Kenntnis setzen. Der wiederum hat dann 48 Stunden Zeit, um zu widersprechen. Tut er das nicht, kann die Staatsanwaltschaft mit ihren Ermittlungen beginnen. Sollte es dann zu einer Anklageerhebung kommen, muss der Deutsche Bundestag entscheiden, ob die Immunität seines Mitglieds, des Abgeordneten Helmut Kohl, aufgehoben werden soll. Der früheste Zeitpunkt dafür ist der erste Zusammentritt des Deutschen Bundestages am 19. Januar.
SWR 2 aktuell.
Es ist 12 Uhr am Mikrofon, Josef Karcher. Helmut Kohl steht ein Ermittlungsverfahren bevor. Der Brief der Bonner Staatsanwaltschaft ist beim Bundestagspräsidium angekommen. Soweit der Überblick, zunächst die Nachrichten.
Berlin. Die Bonner Staatsanwaltschaft will in der CDU-Spendenaffäre gegen Helmut Kohl ermitteln. Sie hat das am Vormittag in einem Schreiben an Bundestagspräsident Thierse angekündigt, wie der CDU-Politiker von Stetten bestätigte. Stetten ist amtierender Vorsitzender des Parlamentarischen Immunitätsausschusses. Dieser Ausschuss könnte theoretisch den Beginn der Ermittlungen stoppen. Stetten rechnet aber nicht damit. Dem ehemaligen Bundeskanzler und Parteichef wird Untreue vorgeworfen. Kohl hat nach eigenen Angaben zwischen 1993 und 1998 bis zu 2 Millionen Mark in bar entgegengenommen und nicht wie vorgeschrieben als Spenden ausgewiesen. Berlin. CDU-Generalsekretärin Merkel hat Helmut Kohl erneut aufgefordert, die Namen der Spender zu nennen, die ihm Millionen zukommen ließen. Paris. Die Stürme der vergangenen Tage über Westeuropa haben nach ersten Schätzungen von Fachleuten einen Schaden von rund 10 Milliarden Mark angerichtet. Frankreich ist von den Orkanen am stärksten betroffen worden. Dort waren am Morgen noch 2 Millionen Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Experten aus Deutschland, Spanien und der Schweiz helfen bei der Reparatur des Stromnetzes. In einer halben Minute, 12.06 Uhr.
SWR 2 aktuell. CDU-Generalsekretärin Angela Merkel hatte noch einmal an Helmut Kohl appelliert, diesmal über die Bild-Zeitung. Der Ex-Kanzler solle die Namen der anonymen Großspender nennen. Es geht um die 2 Millionen Mark, die die CDU nicht wie vom Gesetz vorgeschrieben offiziell ausgewiesen hat. Würde Kohl die Namen nennen, so Merkel, dann hätten wir die Lösung des Problems. Gleichzeitig verwahrt sich die Generalsekretärin gegen den Eindruck, sie habe mit ihrem FAZ-Artikel das erwartete Ermittlungsverfahren gegen Kohl in Gang gebracht. Darin hatte sie bekanntlich geschrieben, Kohl habe der CDU Schaden zugefügt. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat nun lange geprüft, jetzt hat sie dem Bundestagspräsidium einen Brief übersandt. Darin bittet sie, wie in Berlin bestätigt wurde, die parlamentarische Immunität des Abgeordneten Dr. Helmut Kohl solle aufgehoben werden. Galtür, der kleine Ort im Paznauntal zwischen Vorarlberg und Tirol. Er steht für eine der schlimmsten Lawinenkatastrophen. Im Februar starben in einer Schneewalze, die das Dorf überrollte, 38 Menschen. Galtür hat sich mittlerweile abgesichert mit einem Schutzwall aus Steinen, eigentlich auch ein Mahnmal. Das neue Lawinenunglück oberhalb der Gemeinde im Jammtal, bei dem 9 Deutsche umgekommen sind, wirft Fragen auf. Hat man nichts dazugelernt? In den österreichischen Medien wird den Deutschen sträflicher Leichtsinn vorgeworfen, bei Lawinengefahr auf Tour zu gehen. Dem widerspricht ein deutscher Bergführer, die Gruppe habe sich vermutlich nur außerhalb der Jammtalhütte aufgehalten und sei völlig überrascht worden. Wie dem auch sei, die Sorge gilt jetzt der Frau, die als einzige das Unglück schwer verletzt überlebt hat. Elias Birtel berichtet.
Seit den Morgenstunden waren mehrere Versuche, den Unglücksort mit dem Hubschrauber anzufliegen, fehlgeschlagen. Bei anhaltendem Schneefall erlaubten die schlechten Sichtverhältnisse kein Einfliegen in das hochgelegene Jammtal. Erst gegen Mittag gelang es einem Piloten des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC, den Rettungshubschrauber in der Nähe der Jammtalhütte aufzusetzen. Ein Arzt begann dort sofort mit der Behandlung der schwerverletzten Frau, die als einzige das gestrige Lawinenunglück auf knapp 2200 Metern Höhe überlebt hatte. Sie hatte unter anderem eine starke Unterkühlung erlitten. Ihr Zustand gilt jedoch als stabil. Mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 5 konnte die Patientin dann nach Galtür ausgeflogen werden. Die gegenwärtig leicht gebesserten Flugbedingungen sollen nun genutzt werden, um nach Möglichkeit weitere Helfer, Sanitäter, Psychologen, aber auch Beamte der Alpin-Gendarmerie an den Unglücksort zu bringen. Ein Aufstieg mit Ski- und Steigfällen aus dem 15 Kilometer entfernten Galtür gilt wegen der anhaltenden Lawinengefahr derzeit weiterhin als unmöglich. Bis zum Abend sind im österreichischen Silvretta-Gebiet weitere Schneefälle angesagt. Bis zu 30 cm Neuschnee seien zu erwarten, hieß es beim österreichischen Wetterdienst. Möglicherweise wird sich die Evakuierung der in der Hütte eingeschlossenen Menschen deshalb weiter verzögern. Bisher gibt es weder zu deren Identität noch Anzahl genaue Angaben. Während der österreichische Rundfunk von bis zu 80 Personen spricht, bestätigte der Krisenstab in Galtür gegenüber dem ARD-Radio bisher nur die Zahl von 31 Touristen und dem 8-köpfigen Hüttenpersonal. Die 9 Todesopfer, 6 Männer und 3 Frauen aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Bayern, sollen nach diesen Angaben zunächst in die Bondlatzer Kaserne in Landeck geflogen werden. Dort waren nach der Lawinenkatastrophe im Februar, die insgesamt 38 Menschenleben forderte, ebenfalls die Opfer zur Überführung aufgebahrt worden. Während die Rettungsaktion anlief, beschäftigte Helfer wie Gäste in Galtür vor allem die Frage, warum die 10 deutschen Alpinisten trotz der bestehenden Lawinenwarnung und extrem schlechter Witterungsbedingungen die sichere Hütte verlassen hatten. Etwa eine Stunde vor dem Unglückszeitpunkt gegen 15 Uhr gestern hatten die Skilifte oberhalb von Galtür wegen eines heftigen Schneesturms den Betrieb eingestellt. Die Gäste wurden nach Hause geschickt. Nicht nur unten im Tal, auch oben in der Jammtalhütte musste jedem klar sein, welche tödliche Gefahr von den Schneemassen an den Hängen ausgeht. Das vom Deutschen Alpenverein bewirtschaftete Schutzhaus wurde erst kürzlich wiedereröffnet, nachdem es im Vorjahr von einer Lawine total zerstört worden war. Wie sich gegen Mittag herausstellte, hat auch ein weiteres Lawinenunglück gestern deutsche Opfer gefordert. Bei den zwei Männern, die einen Lawinenabgang gestern unterhalb der Breslauer Hütte bei Wendt im Gebiet von Sölden in die Tiefe riss, handelt es sich um Deutsche im Alter von 32 und 33 Jahren, so teilte die Sicherheitsdirektion für Tirol mit. Elias Bierdl, Wien.
SWR 2 aktuell, es ist 12.17 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen. Um 7:30 die Nachrichten, der Länderblick von unserer Landeskorrespondentin Barbara Roth über das verschärfte Ausländerrecht in Baden-Württemberg. Ein Hinweis noch auf die vierte Sendestunde. Um 7:50 zum bevorstehenden Johann Sebastian Bach-Jahr, Fragen an Wolfgang Tiefensee, den Oberbürgermeister von Leipzig. Die Zeit 7.15 Uhr, 7:15. Fünf Minuten nach 7:30. Jeder zweite hierzulande lebende Ausländer kann seit dem Neujahrstag Deutscher werden. Das sind über 3,6 Millionen Menschen. In Baden-Württemberg, wo der Ausländeranteil am höchsten ist, müssen Antragsteller die höchsten Hürden überwinden. Die CDU-geführte Landesregierung hat eine Reihe von Bedingungen an das Verfahren geknüpft, das damit auch sich zeitlich spürbar in die Länge zieht. Unser Länderblick von Barbara Roth.
Die Einbürgerungsstelle in Mannheim war gähnend leer. Lange Schlangen von Einbürgerungswilligen in den Gängen, gestern Fehlanzeige. Stattdessen Mitarbeiter, die sich langweilten. Der große Ansturm am ersten Werktag im neuen Jahr blieb aus. Dabei war der Mannheimer Behördenchef Albert Kollnich schon auf das Schlimmste gefasst.
Wir haben uns ganz intensiv vorbereitet. Wir haben viele Leute ausgebildet. Wir haben neue Leute engagiert und waren jetzt gerüstet darauf auf einen Riesenansturm.
Warum der Ansturm ausblieb, dafür hatte der Behördenchef auch keine Erklärung parat. Rein rechnerisch nämlich könnten sich von den 65.000 in Mannheim lebenden Ausländern rund 30.000 auch einbürgern lassen. Gestern Vormittag wollte dies in Mannheim nur ein einziger. Ugo Salin, 21 Jahre alt, in der Türkei geboren, in Deutschland aufgewachsen. In Mannheim studiert er heute Volkswirtschaftslehre. Für ihn lag es auf der Hand, jetzt auch Deutscher zu werden. Gewissenskonflikte, die türkische Staatsbürgerschaft abzulegen, hat er keine.
Als man neu nach Deutschland gekommen ist, da ist klar, dass man da noch die Kultur richtig inne hatte. Aber jetzt mittlerweile, also es verfliegt eigentlich alles. Ja. Irgendwann ist man Deutscher und hat es gar nicht gemerkt, denke ich.
Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Salin wird noch ein paar Monate warten müssen, bis er den weinroten deutschen Pass in den Händen hält. In Baden-Württemberg mahlen die Mühlen der Behörden nun mal langsam, und zwar, dies unterstellt, gewollt langsam. Denn vom neuen vereinfachten Einbürgerungsrecht der rot-grünen Bundesregierung hält die CDU-dominierte Landesregierung nicht viel. Und deshalb sind die Richtlinien im Südwesten auch viel strenger als in den SPD-geführten Bundesländern. Wer sich in Baden-Württemberg einbürgern lassen will, muss beispielsweise eine lückenlose Überprüfung durch den Verfassungsschutz über sich ergehen lassen, erklärt Roland Eckert vom Innenministerium. An diesem strengen Grundsatz hält das Land fest, um auszuschließen, dass beispielsweise ausländische Extremisten den deutschen Pass erhalten.
Die Einbürgerung ist für uns schon eine wichtige Entscheidung. Ein neuer Mitbürger wird Deutscher, und da muss man alle Erkenntnismöglichkeiten, auch diejenigen, die der Verfassungsschutz hat, ausschöpfen.
Das Südwestland wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, die das neue Gesetz zulässt. Das gilt auch bei den Sprachkenntnissen. Grundsätzlich verlangt Baden-Württemberg Deutschkenntnisse, die den Sprachkurszertifikaten der Volkshochschulen entsprechen. Belegen muss das der Einbürgerungswillige durch einen Schein, ein Zertifikat oder einen deutschen Schulabschluss. Der in Mannheim zur Schule gegangene Student Ugo Salin hat mit seinen Deutschkenntnissen kein Problem. Trotzdem, Deutsch zu sein und Deutsch zu fühlen, sind vielleicht auch bei ihm zwei Paar Stiefel.
Ich denke schon, dass man schon ein bisschen die türkische Kultur vom Elternhaus schon noch beibehalten hat. Aber wiederum, das ist kein Problem, dass man für mich die deutsche Nationalhymne singt. Ich lebe in dem Land, ich verdiene mein Geld hier, ich zahle hier Steuern. Also ich denke, man muss schon auf beiden Seiten irgendwie so tolerant sein und beides auch respektieren.
In seinem Fall auch kein Problem, denn Salin wird den türkischen Pass ohne Murren abgeben. Auch in diesem Punkt, nämlich bei der Vermeidung von Doppelstaatlichkeit, will Baden-Württemberg, wie es heißt, konsequent vorgehen. Das ist die im Land regierende CDU nicht zuletzt ihren Wählern schuldig. Immerhin unterschrieben mehr als 500.000 Baden-Württemberger bei der entsprechenden CDU-Unterschriftenaktion.
Aus Stuttgart der Länderblick unserer Landeskorrespondentin Barbara Roth. Sie hören die Information am Morgen im Deutschlandfunk. Soli Deo Gloria, allein zum Ruhme Gottes, so hat Johann Sebastian Bach seine Werke unterschrieben. 250 Jahre später ist es dabei nicht geblieben, denn natürlich schmückt sich die Stadt Leipzig, in der er gelebt und geschrieben hat, mit dem Thomaskantor. Vor dem Gewandhaus findet heute die Ouvertüre zum Bachjahr statt. Dies hat uns vor dieser Sendung Wolfgang Tiefensee erklärt, der Oberbürgermeister der sächsischen Metropole.
Ja, in der Innenstadt wird zwischen dem Leipziger Gewandhaus und dem Universitätshochhaus eine überdimensionale Kunstinstallation der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie müssen sich ein großes Bachporträt vorstellen, das aus 3000 Rasterpunkten besteht. Und das sind Plastikfahnen, die sich im Winde bewegen werden. Die werden daran erinnern, dass wir im Jahr 2000 im Juli das Kulturereignis der Stadt Leipzig begehen. 250. Todestag Johann Sebastian Bachs.
Was plant Leipzig im Bachjahr?
Wo fange ich an, wo höre ich auf? Zunächst einmal haben wir ein großes Bachfest, das sich um den 28. Juli 2000 herumrankt. Internationale Größen werden kommen, die Bachorchester, die Barockorchester, die Rang und Klang in der Welt haben, beispielsweise das New York Bach Ensemble, das Collegium Vocale Gent wird kommen, das Amsterdamer Barockorchester. Wir werden, wie schon oft, den internationalen Bachwettbewerb in dieser Zeit in Leipzig haben. Und es wird eine Vielzahl von musikalischen Veranstaltungen geben, die nicht nur Bach klassisch darbieten, sondern auch von Jazz bis Pop, von Tanz und Verfremdung hin alles bieten, was man sich nur vorstellen kann. Es werden Veranstaltungen sein mit insgesamt 50.000 Sitzplätzen. Wir sind riesig froh, dass die Hauptveranstaltungen total ausgebucht sind, auch international, beispielsweise von den Bach-Fans aus den USA und in Japan. Aber es gibt noch eine Menge von Karten für viele Veranstaltungen.
Herr Tiefensee, nicht nur zur Festspielzeit ist Salzburg eine einzige Mozartkugel. In Leipzig war Bach bisher nicht so beherrschend, abgesehen vielleicht in und vor der Thomaskirche, sind der Vermarktung Grenzen gesetzt.
Ja, der Vermarktung sind allenfalls finanzielle Grenzen gesetzt. Die Stadt Leipzig muss den Gürtel überall enger schnallen und wir haben dennoch ziemlich viel Kraft und Ideen aufgewandt, um für Bach 2000 zu werben. Im Übrigen ist in den vergangenen Jahren, ich nenne nur mal das Stichwort Bachwettbewerb oder auch Bachfest, eine Menge getan worden, auch außerhalb der Thomaskirche, um für Bach in Leipzig zu werben. Wir haben nun eine Kampagne anlaufen lassen, die besonders auch international Aufmerksamkeit erregt hat. Wir zitieren die Bach-Kantate 147 mit dem Motto Herz und Mund und Tat und Leben und machen aufmerksam auf die Bachstadt Leipzig, genauso wie Salzburg Mozart in den Vordergrund stellt.
Weimar blickt auf das Goethe-Jahr zurück. Was lässt sich von Thüringen lernen? Was wollen Sie vielleicht anders machen?
Im Übrigen, der Goethe ist auch eine Weile in Leipzig gewesen und wir haben hier nicht zuletzt eine ganz tolle Aufführung des Faust gehabt, die weithin auch besprochen und beachtet worden ist. Es lässt sich lernen, dass es gut ist, sein Profil zu schärfen, Schwerpunkte zu setzen. Leipzig ist voll von Kultur. Wir haben ein Festival nach dem anderen, ob es der Dokumentarfilm oder das Tanz- und Theaterfestival, Euroszene ist und. Wichtig ist, dass man neben dieser Fülle der verschiedenen Angebote es auch schafft, sich auf ein paar wenige Highlights international zu konzentrieren. Das bringt Aufmerksamkeit und das haben wir versucht, nicht nur damit, dass wir für Bach 2000 werben, sondern dass wir an diese dann begonnene Tradition anknüpfen wollen und Jahr für Jahr Johann Sebastian Bach und Leipzig in Verbindung bringen wollen. Johann Sebastian Bach liegt begraben in der Thomaskirche und ich glaube, dass es für viele Bach-Fans, national und international, einfach jedes Jahr ein Höhepunkt sein sollte, ans Grab zu kommen, Musik zu hören, alte Musik und auch ganz neu gefasste Musik. Das wollen wir versuchen zu etablieren.
In einer gerade erschienenen Bach-Biografie wird betont, dass Leipzig für Bach keineswegs die Erfüllung eines Traumes war. Vielmehr seien die Auseinandersetzungen mit den Vorgesetzten ein Albtraum für den Thomaskantor gewesen. Bleibt im Bach ja Zeit für dieses schwierige Verhältnis zwischen Leipzig und Johann Sebastian?
Wenn Sie nach Leipzig kommen, im Juli 2000 spätestens, dann werden Sie vor der Thomaskirche ein Bach-Denkmal sehen. Da steht Johann Sebastian Bach und sinnbildlich hat er eine nach außen gekehrte Tasche, Rocktasche. Das soll deutlich machen, dass er viel zu wenig Geld von der damaligen Stadtverwaltung bekommen hat. Ich denke, man kann das durchaus mal thematisieren, wie das Verhältnis von Kunst und auf der anderen Seite den wirtschaftlichen Verhältnissen einer Stadt zu sehen ist, in der Vergangenheit und auch aktuell. Wir haben ziemlich viel Geld aufgewandt, nicht nur für Bach 2000, sondern für die Entwicklung unserer Kultur in der Stadt Leipzig, weil wir glauben, die Wirtschaftsentwicklung und die kulturelle Entwicklung müssen Hand in Hand gehen. Es hat keinen Sinn, sich nur auf das Materielle in dem Sinne zu beschränken, dass man die Infrastruktur beispielsweise voranbringt und für Wirtschaftsansiedlung sorgt. Das kostet uns viel Geld und viel Mühe, sondern wir müssen auf der anderen Seite auch etwas tun fürs Herz, für den Geist. Und deshalb wendet die Stadt relativ viel auf und das ist spürbar.
Stichwort Kultur und Kulturpolitik. Lev Koppelev hat einmal gesagt, in der Bundesrepublik habe auch ohne kommunistische Partei eine Kulturrevolution stattgefunden. Er meinte damit unseren stiefmütterlichen Umgang mit unserem Patrimonium, den Dichtern, den Komponisten und so weiter. Wie kann man junge Menschen für Bach begeistern?
Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ich selbst bin Leipziger und habe einmal am Bachwettbewerb für Schüler als Cellist teilgenommen und habe mich einfangen lassen damals von dieser Atmosphäre als Jugendlicher in einem so großen, renommierten Wettbewerb mitspielen zu dürfen und dann noch als Preisträger hervorzugehen. Ich glaube, wenn wir die Pyramide mit einem ganz breiten Sockel anlegen, nämlich möglichst viele Schülerinnen und Schüler an Instrumente heranführen, dann kann man etwas für die Kultur, für das Musikverständnis einer Generation tun. Weiterhin geht es darum, dass wir neue Formen der Auseinandersetzung mit der Bachschen Musik und nicht nur mit Johann Sebastian Bach finden. Das versuchen wir, indem wir Bach nicht nur streng interpretieren. Sie wissen, jede Woche finden die Motetten kostenlos in der Thomaskirche statt und darüber hinaus jetzt nach Formen über Jazz und neue Interpretationen bis hin zum Tanz zu suchen, das müsste eigentlich auch Jugendliche anziehen und bringt ja eigentlich immer mehr Publikum. Bis dahin, dass es im Theater oder auch in der Oper vertanzte Bachstücke gibt, auch jetzt schon in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, die sich einem regen Publikumsinteresse erfreut haben. Das insgesamt scheint mir eine durchaus noch zu ergänzende Palette zu sein, die man Jugendliche und Kinder heranführt an diese wunderbare Musik.
Sie sprachen eben vom Instrumentalunterricht, leichter gesagt als getan. Für die drei Tenöre ist viel Geld da, gleichzeitig werden im ganzen Land Jugendmusikschulen platt gemacht. Können wir uns das leisten?
Das ist eine ziemlich plakative Sichtweise. Ich finde, man sollte, wenn man diese Diskussion führt, immer in die einzelnen Städte gucken. Nehmen Sie beispielsweise unsere Musikschule, die sich zunehmenden Interesses erfreut. Wir haben eine Ballettschule, die in besonderer Weise den Nachwuchs in diesem Zweig voranbringt. Wir entlasten Eltern mit Beiträgen, wenn sie mehr als zwei oder drei Kinder haben. Und es geht weiter über unsere regelmäßig stattfindenden Schülerkonzerte. Wir haben eine riesige Anzahl von Chören, nicht nur in Schulen, sondern auch darüber hinaus und. Das erfordert eine Menge Geld, bis hin dann auch zur Hochkultur, wo wir in diesem Jahr nicht die Axt an die Wurzel gelegt haben oder um es anders zu sagen, keine Einschnitte, keine Kürzungen vorgenommen haben. Das ist ein ganz deutliches Signal, ich unterstreiche das nochmal, dass eine Stadt insbesondere von diesen beiden Polen lebt. Einmal die Vorbedingungen für wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen und auf der anderen Seite das Kulturelle nicht hinanzustellen. Das ist zugegebenermaßen eine schwierige Balance und ich wünschte mir eine öffentliche Diskussion darüber viel mehr, wie kann man mit diesen begrenzten Budgets dennoch hervorragende Kultur in allen Zweigen den Bürgern einer Stadt und darüber hinaus anbieten. Das wird viel zu wenig gemacht, sondern man schreit immer danach, wenn es um gute Kultur geht, auch die Etats aufzustocken. Lasst uns mit moderaten Etats in Deutschland Hervorragendes hervorbringen, das ist möglich.
Herr Tiefensee, selten genug, Sie sind nicht nur Oberbürgermeister, sondern auch Cellist. Frage an den Musiker, welche ist Ihr bevorzugter Bach-Interpret oder welche ist Ihre bevorzugte Aufführungspraxis?
Dann bin ich nicht der Bach-Kenner, dass ich Ihnen jetzt hier gleich mal alle nebeneinander reihen könnte, die sich da momentan tummeln. Ich selbst bevorzuge, wenn ich mir einen Bach anhöre, das Doppelkonzert, das Doppelviolinkonzert, und da lege ich mir immer noch die klassische Aufnahme der beiden Eustrachs in den CD-Player. Und ich bin immer wieder gespannt, wenn unser Thomaskantor Biller mit dem Thomanerchor da Neues probiert oder wenn das neue Bachsche Kollegium verschiedene Interpretationsarten auf historischen Instrumenten beispielsweise versucht. Und ich betone es noch einmal, wenn Bach-Variationen von unserem Ballett vertanzt werden, dann bekommt plötzlich die Musik einen ganz anderen Zugang. Also nageln Sie mich nicht fest auf eine ganz besondere Interpretation, sondern einfach, dass Bach einer der ganz, ganz Großen ist und ich ihn in ganz vielfältiger Weise zu gern höre.
Wir wünschen Ihnen, den Leipzigern und uns allen ein schönes Bachjahr 2000.
Das ist sehr nett und ich lade alle, die bis jetzt noch nichts gehört haben vom Bachfest 2000 am 28. Juli diesen Jahres nach Leipzig ein. Ich würde Sie gern willkommen heißen hier und Sie gehen sicherlich nicht enttäuscht aus dieser Stadt weg.
Ist angekommen, wir sprachen mit Wolfgang Tiefensee, dem Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Die Stadt, Sachsen und die Republik feiern in diesem Jahr den 250. Todestag von Johann Sebastian Bach. Dankeschön fürs Gespräch.
Ja, bitteschön.
Mittlerweile 8.22 Uhr, 8 Minuten vor 8:30 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 227. Am 3. Oktober wurde in Österreich gewählt. Zweitstärkste Partei wurde mit 415 Stimmen Vorsprung vor den Konservativen. Eine Partei, die ziemlich weit rechts steht. Vorsitzender ist Haider. Bei den Parlamentswahlen vom 3.10. haben viele seiner Partei ihre Stimme gegeben, weil er sagt, was andere sich nicht zu sagen trauen. Er gibt vielen Österreichern das Gefühl, ihnen aus der Seele zu sprechen, indem er die Grenzen dessen überschreitet, was man als Politiker normalerweise sagt. Eine Frau, die ein Buch über ihn geschrieben hat, ist darüber interviewt worden und in diesem Interview hat sie gesagt, Österreich ist ein Obrigkeitsstaat, in dem die Leute es gewohnt sind, dass Reformen von oben kommen und sie selber sich an die Regeln halten müssen. Aber Haider gibt den Leuten das Gefühl, dass sie die geltenden Regeln durchbrechen und neue Regeln schaffen können. Haider ist schon seit 30 Jahren politisch aktiv. Österreich ist ebenso wie Deutschland eine Bundesrepublik mit Parlamenten in jedem Bundesland und einem Parlament, das für ganz Österreich gewählt wird. Gesetze werden nicht vom Volk beschlossen, sondern im Parlament von den Abgeordneten. Sie sind die Repräsentanten derer, von denen sie gewählt worden sind. Österreich ist also eine repräsentative Demokratie, aber Haider wendet sich am liebsten direkt an die Staatsbürger. Vor 7 Jahren hat er verlangt, alle Österreicher zu 12 Punkten zu befragen. Bei Punkt 1 ging es darum, in die Verfassung hineinzuschreiben, dass Österreich kein Einwanderungsland ist. Bei Punkt 6 sollte das Volk entscheiden, dass in den öffentlichen Schulen in einer normalen Klasse nicht mehr als 30% der Kinder eine andere Muttersprache haben dürfen und wo mehr als 30% eine andere Muttersprache sprechen, besondere Klassen nur für ausländische Kinder eingerichtet werden sollen. Aber dafür hat er nur die Unterschriften von 7,4% der Wahlberechtigten bekommen. Auch im September hat er im Wahlkampf in Wien wieder Plakate ankleben lassen, auf denen stand, in Österreich seien zu viel Ausländer. Er setzt sich dafür ein, einen Ausländerausweis einzuführen, wie ihn auch in Japan jeder Ausländer, der schon seit mehr als 3 Monaten da ist, immer bei sich haben muss. Der österreichische Ausländerausweis soll nicht nur ein Foto, sondern auch einen Fingerabdruck enthalten und da soll stehen, bis wann sich der Ausländer in Österreich aufhalten darf. Die Autorin des Buchs über Haider hat gesagt, dass viele protestiert haben, als Haider darauf hingewiesen hat, dass es nach 1945 kein Österreich-Bewusstsein gab und dass das erst allmählich entwickelt wurde. Aber sie glaubt auch, dass man tatsächlich aus außenpolitischen Gründen so etwas wie eine österreichische Identität konstruiert hat, weil Österreich im Staatsvertrag mit den vier Großmächten auf einen Anschluss an Deutschland verzichten musste. Ihrer Meinung nach ist Haider ein relativ guter Schauspieler. Er provoziert ganz bewusst, indem er mehr sagt, als er tatsächlich verlangt. Wenn er dann seine Forderungen sachlich begründet, ist man manchmal schon froh, weil das dann nicht mehr so schlimm klingt. Manches klingt bei ihm tatsächlich so ähnlich wie bei Hitler, aber sie meint, man kann nicht sagen, dass er ein Nazi ist. Seine Eltern waren begeisterte Nationalsozialisten und gehörten ebenso wie die meisten Österreicher zu den Tätern, aber nach 1945 haben die meisten so getan, als wären sie nicht Täter, sondern Opfer gewesen. Solche Leute waren für Haiders Eltern Verräter. Haider empfindet es als ungerecht, dass die anderen, die als Mitläufer auch mitgemacht haben, sich nach 1945 von seinen Eltern abgewandt und sie kritisiert haben. Wenn er so etwas sagt, stimmen ihm viele zu, denn das sind Dinge, die ihrer geschichtlichen Erfahrung entsprechen, die sie sich selber aber nicht zu sagen trauen. Dadurch, dass er sagt, was andere verschweigen, erregt er mit seinen Äußerungen immer wieder Aufmerksamkeit. Aber wenn dann viele laut dagegen protestieren, nimmt er das wieder etwas zurück und gibt eine sachliche Begründung und dann geben ihm viele wieder recht. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 227. Danke.